Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 202 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn die Folge schon Männerprobleme heißt, was liegt da näher als heute der Mario Barth des Schwimmsports zu sein? Keine Angst, wir tauchen nicht so tief in die Geschlechterklischees ein, wie der Herr Barth das tut in seinen Programmen. Aber wir werden uns in den kommenden 60 bis 120 Minuten, so ganz genau weiß man ja auch nie, wie lange das hier dauert, mit den Männern und den Frauen bei den Junioren-Europameisterschaften beschäftigen. Und das müssen wir an der Stelle tatsächlich unterteilen, weil es dort unterschiedliche Schlussfolgerungen geben wird. In der Summe ist bei den vergangenen 7 Tagen bei den in Chamorin richtig viel Gutes passiert, das wir in aller Hinlänglichkeit beleuchten werden. Mindestens einen kontroversen Take müssen wir aber dann auch aufmachen, wenn wir über die aktuellen Leistungen und die zukünftigen Wettbewerbe im Schwimmen reden. Und wir blicken auf die ersten Überraschungen bei den Weltmeisterschaften, denn die Titelkämpfe im südostasiatischen Stadtstaat werfen bereits ihre Schatten voraus. Vorher, es ist der Monatsanfang, die 2. Folge im Juli und damit heißt es auch, diese Folge gehört euch, ganz alleine euch dort draußen, all den Supportern, all den Sternegebern, den Likern, den Kommentierenden, die mit der Währung im World Wide Social Media Web für Aufmerksamkeit sorgen. Bei euch allen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr dieses Projekt unterstützt, möglich macht, am Leben haltet, mitarbeitet durch Kommentare, durch Hinweise, durch E-Mails und Nachrichten. Unter andre@swimcast.de steht das Postfach ja immer offen. Ihr findet den Swimcast auf Threads, ihr findet den Swimcast auf Instagram, ihr findet ihn im Web unter www.swimcast.de oder auch bei TikTok gibt es den Swimcast. Überall dort könnt ihr euch mit Snippets, mit kleinen Videos, mit Interviewschnipseln, mit Nachrichten aus der Welt des Schwimmens versorgen lassen. Wenn ihr jetzt sagt, Social Media, nee, ist nicht so mein Ding, ist mir irgendwie zu reizüberfluten, mag ich nicht, möchte ich nicht und so richtig Insider, der Nachrichten hat oder der mit Informationen unterstützen kann, bin ich auch nicht, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, außerdem dieses Projekt zu unterstützen, nämlich unter paypal.me/swimcast steht die virtuelle Badekappe immer offen und freut sich über jeden noch so kleinen Euro, der dort reingeworfen wird und zaubert mir ein fettes Lächeln ins Gesicht. Seid euch dessen bewusst, dass ihr mich damit den ganzen Tag über zum Lachen bringt, wenn ich daran zurückdenke. Den Link dafür findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt genug der Werbung und der Vorrede und überhaupt. Wir kommen zu den Junioren-Europameisterschaften in Chamorin. Denn der deutsche Schwimmnachwuchs hat in der Slowakei für reichlich Furore gesorgt. Und zwei prägende Gesichter dieser Wettbewerbe kommen jetzt gleich im Interview direkt nacheinander, haben sich im Anschluss an die Wettbewerbe die Zeit genommen, Platz zu nehmen im Swimcast-Poolhäuschen und über ihre Erlebnisse, Erfahrungen in der Slowakei zu sprechen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und vor allen Dingen bei meinem zweiten Gast ist das ein durchaus sehr interessanter Blick in die nahe Zukunft. Doch wir beginnen den Interviewreigen in Potsdam mit Jan-Malte Gräfe und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Mir virtuell gegenüber sitzt einer der Leistungsträger der gerade zu Ende gegangenen Junioren-Europameisterschaften. Ich sage Hallo nach Potsdam, nehme ich an, aber auf jeden Fall zu Jan-Malte Gräfe. Hallo Malte.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und wie geht's dir und wo bist du eigentlich gerade? War Potsdam richtig?
Ja, ich bin jetzt gerade nach der Junioren-Europameisterschaft wieder nach Potsdam zurückgekommen. Bin jetzt auch schon wieder im Training. Für mich steht ja noch ein Wettkampf an. Da freue ich mich auch drüber. Das Wochenende habe ich dann nochmal frei zur Entspannung und ansonsten geht jetzt langsam mit der Alltag mit dem Training langsam wieder los.
Hattest du überhaupt frei jetzt nach den Europameisterschaften oder ging es wirklich nach der Landung quasi in die Badehose und wieder in den Luftschiffhafen?
Ja, ich durfte den Montag noch frei machen und dann Dienstagmorgen auch noch und Dienstagabend bin ich dann wieder ins Wasser gesprungen, beziehungsweise erstmal wieder ein bisschen Krafttraining, da ist ja Hoffi großer Fan von und ja.
Ja. Es steht keine Pause an, du hast auch schon mal so einen kleinen Teaser gegeben, doch bevor wir da zu den Wettkämpfen kommen, lass uns mal ein Stückchen zurückblicken auf die Wettbewerbe in Chamorin. Zuallererst herzlichen Glückwunsch zu deinen Erfolgen, die du einsammeln konntest. Du warst dreimal im Einzel unterwegs über alle drei Bruststrecken Und hattest dazu auch Staffelstarts, ne? In welcher Staffel warst du eingesetzt? Oder täusche ich mich?
Ich war für die Staffeln eingeplant als schnellerer Busschwimmer von uns, war ich für die Finals eingeplant. Unglücklicherweise sind wir aber die Jungs und die Mixed-Staffel in beiden Vorläufen rausgeflogen, deswegen hatte ich leider keinen Staffeleinsatz mehr. Ja, war ungünstig.
Ja, ärgerlich, ärgerlich. Also blieb es bei den drei Einzelstarts. Trotzdem war es ja nicht langweilig, weil du sowohl über die 50 als auch die 100 Meter bis ins Finale vorgeschwommen bist. Über die 200 Meter hat es bis ins Halbfinale gereicht. Welcher der drei Starts oder welche der drei Strecken hat dir am meisten Spaß gemacht?
Ja, so langweilig ist es auf jeden Fall nicht geworden. Es war spannend, so viele Starts mal zu haben in einer Woche Wettkampf. Hatte ich so bis jetzt auch noch nicht gehabt, deswegen hatte ich da schon ein bisschen Muffensausen im Vorhinein, aber lief dann, wie man an den Ergebnissen gesehen hat, ganz gut, denke ich. Ja, welche Strecke hat mir am meisten Spaß gemacht? Ich denke, am überraschendsten war ich auf jeden Fall auf den 50. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Weil ich dachte, bei den DM waren die 50 Brust schon recht gut, denke ich mal. Ich wusste, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist, weil ich in der Vorbereitung nochmal krank war und dann, dass die Vorbereitung generell nicht so ganz optimal lief. Deswegen würde ich sagen, über die 50 war ich am überraschtesten. Und am glücklichsten bin ich hin und her gerissen zwischen den 50 und den 100 Brust. Weil die 50 Brust waren halt so eine Riesenüberraschung und dann auch überraschend, würde ich fast sagen, Dritter dann geworden. Also damit hätte ich im Vorhinein niemals gerechnet. Und die 100 Brust mit deutschen Jahresrekord abgeschlossen, ist natürlich auch immer schön so sagen zu können, dass man deutschen Altersklassenrekord aufgestellt hat. Aber es kam mit so einem kleinen bitteren Nachgeschmack, dass es so der letzte Tag war und dann die 8 Starts vorher doch schon ziemlich zum Spüren waren.
Ja, lass uns mit den 50 Brust beginnen, der objektiv, wenn man auf den Medaillenspiegel guckt, sagt man der erfolgreichsten Strecke. Bronzemedaille hast du dort geholt. Ich hatte das war ja noch dabei, einer der ersten Starts, die du hattest. Habe ich gesagt, das war für mich schon der längste Anschlag dieser Junioren-Europameisterschaften. Also ich fand, der Anschlag war jetzt suboptimal. Siehst du, wie hast du das Rennen so empfunden?
Ja, also über die verschiedenen Runden habe ich auf jeden Fall viel gelernt und habe dann auch für mich so ein paar Strategien gefunden, wie ich so mit dem internationalen Druck ziemlich gut dann doch umgehen konnte. Ja, jede Runde hatte so ihre eigenen Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Also der Vorlauf war dann so der erste Start, dann das erste Mal unter 28 Sekunden schon mal eine riesen Schallmauer für mich durchbrochen. Da war der Übergang, habe ich ein bisschen Luft gezogen, der war so suboptimal, deswegen wusste ich, dass da noch Luft nach oben ist. Und dann im Halbfinale Bestzeit nochmal 27,5, auch nur 300 über Altersklassenrekord. Und dann im Finale leider mit unglücklichen Anschlag. Aber mit dem Rennen kann ich nur zufrieden sein. Es war nochmal sehr, sehr schnell. Ich konnte mal fast die Zeit reproduzieren, die ich im Halbfinale hatte. Und die Splitzeiten haben gezeigt, dass ich bis 35 sogar tatsächlich noch vor der Bestzeit war. Und dann, wie gesagt, hat es halt leider am Anschlag ein bisschen gescheitert.
Es war ein unfassbarer Start, wie ich fand. Diese ganze Startphase, Tauchphase, auch die ersten Züge, wie du reingekommen bist. Ich habe mir hier notiert, führst noch bei 30 Metern. Ist das etwas, wo ihr explizit dran gearbeitet habt, dass du dort besser ins Rennen reinkommst oder so stark auch ins Rennen reinkommst?
Ja, genau wie in Potsdam sind ja ziemlich akribisch, was so Starts und Wenden und allgemein die Athletik angeht. Und diese Athletik merkt man auch an, also allgemein dann bei allen Potsdam, würde ich sagen, beim Start, dass wir da immer alle sehr, sehr gut wegkommen. Ja, der Start war schon immer meine Stärke, seitdem ich hier in Potsdam bin, würde ich sagen, weil ich da viel mit auch Tim früher dran gearbeitet habe. Und ja, der Startübergang war immer meine Stärke. Aber das jetzt lief nochmal echt gut. Und ja, genau, also wir arbeiten, wie gesagt, sehr viel daran, aber so ein bisschen natürliches Talent hilft da auch nicht, würde ich sagen.
Absolut. Jetzt ging es direkt los mit der Bronzemedaille und du hast schon angesprochen, was so ein internationaler Wettbewerb dann vielleicht auch anders ist oder dass der sich anders anfühlt, als auf nationaler Ebene zu sein. Wie viel Selbstvertrauen hat dir das gegeben für die nächsten Tage?
Ja, so direkt nach dem ersten Start wusste ich schon, dass ich gut in Form bin. Da hatte ich so vor dem Wettkampf noch so ein bisschen Bang, würde ich fast sagen, weil die Vorbereitung wieder nicht so ganz optimal lief. wieder ein bisschen mit Nase und Nebenhöhlen ein bisschen zu tun gehabt. Dann auch noch ein bisschen schlapp gefühlt und dann hatte man doch so im Kopf so, ah, klappt der Taper jetzt so richtig, hat man ihn richtig getroffen. Und dann der erste Start hat so, war für mich so, okay, du bist in Form, jetzt hol dir ab, was du gearbeitet hast. Und ja, der erste Start war, also ja, genau, der erste Start war so für meinen Kopf so das Wichtigste und dann die Medaille war dann so schon alles over the top. Damit hätte ich von Anfang an gar nicht gerechnet.
Ja, sicherlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, mit dem man dann rausgeht aus den ersten 2 Tagen. Und du hast es, meinen Augen, glaube ich, dann auch geschafft, tatsächlich am Ende hinten raus noch einen draufzusetzen über die 100 Meter Brust. Sowohl im Halbfinale als auch im Finale bist du deutschen Jahrgangsrekord geschwommen. War dir das bewusst in dem Moment, wo das Rennen vorbei ist, ihr euch umdreht und auf die Anzeigetafel schaut, da sieht man ja dann die Zeit. Wusstest du dort schon, was das bedeutet?
Ja, das ist immer ganz lustig hier in Potsdam. Ich bin so ein kleiner Zahlen- und Zeitenfreak, würde ich schon fast sagen. Ich kenne so gefühlt alle Bestzeiten von allen, mit denen ich hier so rumhänge und deren Bestzeiten und deren Splitzeiten. Und ja, es ist lustig für die anderen, würde ich fast sagen. So, wenn man so sagt, so bei der KLD muss man ja immer seine Bestzeiten zum Beispiel aufschreiben und man sie nicht so genau weiß. Ach, den frage ich den Malte mal, der weiß das schon. Würde ich sagen, ist ganz lustig. Ja, und der Rekord war nach der DM oder beziehungsweise im Vorhinein von der DM schon so ein bisschen in meinem Kopf, weil ich wusste, JWM-Raum ist 1:01:05, dann der Altersklassenrekord ist 1:01:02, das ist dann nicht mehr so ganz weit weg. Und ja, spätestens nach der DM war so in meinem Kopf, du kannst das, du hast jetzt nochmal eine Chance, ja, gib einfach nochmal alles und selbst wenn es nicht klappt. Das hat mir noch sehr geholfen, dass ich wusste, dass die JWM noch ansteht, dass selbst wenn die Vorbereitung oder der Wettkampf jetzt nicht ganz so optimal läuft, dass ich dann immer noch einen zweiten Versuch habe oder einen quasi einen dritten nach der DM. Ja, genau deswegen bin ich da nicht mit so einer Erwartungshaltung wie sonst reingegangen, sondern habe mir selber gesagt, das ist jetzt deine letzte Europameisterschaft im Juniorenbereich, hab einfach nochmal Spaß und gib einfach nochmal alles.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass du zur DM gar nicht so richtig fit warst und dann aber zur JDM. Da war ja eine relativ lange Zeit dazwischen, von Anfang Mai bis jetzt Anfang Juli, sind so ungefähr 2 Monate. Du hast die deutschen Jahrgangsmeisterschaften ausgelassen. Warum eigentlich? Was steckte da dahinter?
Ja, es ist so bei mir schon so fast Tradition geworden, will ich schon fast sagen, dass seitdem ich meine erste deutschen Jahrgangsmeisterschaften hatte, dass ich mich in diese Wettkämpfe wirklich immer auch emotional so sehr stark reinsteige und ich danach immer so ziemlich platt bin. Und früher habe ich ganz stark danach mit Kopfschmerzen und Krankheiten so zu tun gehabt. Und das habe ich leider nie so richtig abgelegt, dass ich nach so großen Wettkämpfen immer krank geworden bin oder geschwächelt habe. Und deswegen haben wir dann entschieden, dass ich nach der Höhe nicht die deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimme, einfach um dieses Risiko zu vermeiden, dass ich danach nochmal krank werde und dann in dieser direkten Vorbereitung vor der JTM nicht alles geben kann.
Okay, verstehe. Ja, das leuchtet ein und klingt, war ja erfolgreich, vor allen Dingen der Weg. Hattest du zu Saisonbeginn, also wann war dir klar, dass der deutsche Jahrgangsrekord eigentlich in Reichweite ist und ist das dann auch etwas, womit ihr im Training aktiv arbeitet als Zielzeit, wo ihr euch hinarbeitet für bestimmte Splits, für bestimmte Frequenzen?
Nein, also ich habe ja das Glück oder das Pech, je nachdem, dass ich schon seit Anbeginn meiner Schwimmkarriere mit Subai mich jetzt immer so am Betteln bin und Subai ja bislang immer so die Nase ein bisschen vorne hatte. Und dadurch wusste ich, dass ich so quasi dieses Potential habe, auch diese Altersklassenrekord zu schwimmen, weil in den vergangenen Jahren war es immer so, Subai hat den gebrochen, aber wir waren beide quasi schneller als die Zeit vom Altersklassenrekord davor und dann wusste ich immer so, okay, bleib dran. Wenn bei dem mal jetzt was nicht so optimal läuft, wie es jetzt in dem Jahr war mit seinem Fuß am Anfang der Saison, dann bist du da und dann bist du da, um die Rekorde zu brechen. Und ob wir das im Training so richtig im Kopf haben, kann ich ziemlich stark mit Nein beantworten. Also ich bin relativ fokussiert, was so Zeiten und Rekorde angeht, aber nicht unbedingt, um dann zu sagen, ja, guck mal, ich habe den Rekord gebrochen, sondern um einfach mir so auch ein bisschen das Selbstbewusstsein zu geben, um mir dann zu sagen, guck mal, wie weit du es schon geschafft hast. Es war noch keiner schneller in dem Alter und mir ist aber auch bewusst, dass diese Altersklassenrekorde jetzt noch nicht so ausschlaggebend sind Und das sagt auch Hoffi immer wieder, dass diese Rekorde ihm eigentlich relativ egal sind und vor allem im Juniorenbereich ihm jetzt auch noch die internationalen Wettkämpfe noch nicht so wichtig sind, sondern er jetzt vor allem auf unsere sportlerische und vor allem unsere Kopf- oder mentale Entwicklung eher im Fokus liegt.
Auch ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich will noch mal darauf eingehen. Du hast das Duell mit Zubay schon angesprochen und ich finde generell um die Brustschwimmzukunft in Deutschland bei den Männern ist mir wenig bange. Ihr habt ja selber in Potsdam mit Melvin einen, der dort ganz oben steht und sich zusammen mit Lukas Matzerath packende Duelle bei den Meisterschaften liefert. Dann kommt mit Kenneth Bock der nächst Jüngere, der jetzt bei der U23 EM so aktiv war. Dann habt ihr Anfang der Saison mit Emil Hollang aus Heidelberg noch einen starken Brustschwimmer dazu bekommen, der jetzt in Heidelberg unfassbar schnell gewesen ist. Dann kommst du mit Zubey im Jahrgang 2007 und selbst 2008 ist ja mit Hugo und Luis auch noch so stark besetzt. Und ganz viele von euch sind in Potsdam zusammen in einer Trainingsgruppe, was sich ja dann sicherlich ganz positiv so im täglichen Trainingsumfeld äußert. Wie muss ich mir eure Trainingsgruppe vorstellen? Wie agiert ihr so im Training? Wie groß ist der Konkurrenzdruck oder ist das alles locker flockig? Gib uns
Ja,
mal einen
das finde ich
Einblick.
ganz, ganz lustig, so drüber nachzudenken. Natürlich, wir haben hier eine unglaublich hohe Dichte an guten Brustschwimmern. Aber wenn ich unsere Trainingsgruppe beschreiben müsste, würde ich sie nicht wirklich anders beschreiben als jeder andere. Na klar, in so schnellen Sets oder so machen wir uns schon noch Druck und pushen uns gegenseitig. Aber jeder hat so seine eigenen Stärken. So Melvin ist eher auf dem Sprint mit Emil. Dann Kenneth und ich waren jetzt immer zusammen so in der Mittelstreckengruppe, da wir eher so den Fokus auf die 100 und 200 dann hatten. Und deswegen hatten wir immer so unterschiedliche Programme und dann haben Kenneth und ich uns immer gebettelt und Emil und Melvin. Und dann zu den Höhepunkten hin haben wir dann die Wettkampfsets quasi zusammen gemacht. Und dann hat man dann auch wirklich gespürt, okay, wir sind echt alle deutsche Spitze und wir pushen uns alle gegenseitig. Aber jeder hat halt wirklich so seine eigenen Stärken. Kenneth ist unglaublich stark im Training und reproduziert das dann im Wettkampf. Und Emil hat auch seine Stärken manchmal im Training, auf den Sprintstrecken vor allem, da kriegt er das echt gut hin dann im Training. Aber vor allem so auf den längeren Strecken, da strugglen wir so ein bisschen im Training, aber machen dann gute Sprünge zu den Wettkämpfen hin, würde ich sagen. Deswegen würde ich unsere Trainingsgruppe echt als relativ normal bezeichnen, auch wenn es nicht so normal klingt, so dreimal oder viermal deutsche Spitze in einer Trainingsgruppe zu haben auf einer Lage.
Ja, das ist schon beeindruckend. Wie groß ist der Lerneffekt so von den anderen? Weil jeder hat ja vermutlich auch unterschiedliche Stärken, sei es jetzt vielleicht Gleitphase oder Beinschlag, Armzug und so weiter und so fort. All diese Details, was nimmt man da so voneinander auch mit?
Ja, ziemlich viel, würde ich sagen. Also Melvin ist ja wirklich ein unglaubliches Kraftmonster und da können wir uns vor allem im Kraftraum immer was abgucken. Kenneth hat wirklich einen unglaublich starken Beinschlag und da gucken Emil und ich immer mal so rüber, so unter Wasser, ja, was macht der so anders und im Kanal. Dann meine Stärke ist eher so in der Wasserlage und ich habe immer so eine Delfin-Bewegung quasi im Zug drinne, da gucken sich die anderen immer ein bisschen was ab. Ja, und Emil kann halt unglaublich gut seine Frequenz und trotzdem so Druck im Wasser behalten und dann lernen wir halt wirklich alle voneinander. Das ist wirklich, ist gut.
Thema Lernen. Die Junioren-Europameisterschaften waren erfolgreich und es geht jetzt nach den Ferien für dich weiter nach Ottopen zur Junioren-Weltmeisterschaft. Wie sieht der Zeitplan jetzt bis dahin aus und was nimmst du mit aus Chamorin, was du mit dann nach Rumänien, nach Ottopeni nimmst?
Ja, für mich und Hoffi ist jetzt vor allem der Fokus jetzt erstmal wieder ein bisschen zu rechargen, vor allem nach den ganzen Wettkämpfen jetzt und dem wirklich auch guten Saisonhöhepunkt. Und jetzt liegt vor allem der Fokus nochmal drauf, nochmal ein bisschen die Sprintfähigkeit zu verbessern und nicht unbedingt mehr wirklich noch so hart zu trainieren, sondern ja, wie gesagt, einfach so den Kopf so ein bisschen zu entspannen und dann einfach nochmal Spaß zu haben, die Erfahrung mitzunehmen. Und wir hatten jetzt auch nochmal das Gespräch, wie wir jetzt den Wettkampf angehen und haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt wirklich den Fokus wirklich auf den Lerneffekt haben und jetzt nicht nochmal versuchen, jetzt nochmal auf den 200 Brust oder auf den 100 Brust nochmal deutlich schneller zu werden, sondern dann nur noch einmal am Tag ins Wasser zu gehen, ab übernächster Woche bis zum Trainingslager in Malle, dann vom 1. bis zum 12.8. Und ja, genau, einfach nochmal ein bisschen am Land, nochmal ein bisschen was für die Technik und die Stärke zu machen und dann im Wasser einfach noch ein bisschen Spaß haben, nochmal ein paar Sets, aber jetzt nichts mehr Übermäßiges.
Hast du dich schon damit auseinandergesetzt, wo du so im Weltranking gerade bist mit deinen Leistungen, oder lässt du das auf dich zukommen, was das Meldeliste am Ende sagt?
Ja, mit diesem Jahr weiß ich jetzt noch nicht so ganz Bescheid, weil jetzt ja wirklich ein unglaubliches Niveau bei den Junioren-Europameisterschaften war. Und deswegen will ich es wissen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen, wie schnell jetzt wirklich die anderen Nationen sind. Aber wenn ich mir jetzt die Zeiten von vor 2 Jahren aus Netanya angucke, dann wäre ich mit der Zeit jetzt in den Top 3 gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zeit dieses Jahr nicht für die Top 3 reicht. Also ja, bin ich gespannt und muss ich mich nochmal ordentlich zusammenreißen.
Hast du ein Ziel formuliert für dich oder ihr, du mit Jörg zusammen, zeitmäßig oder platzierungsmäßig oder was ihr vielleicht umsetzen wollt nochmal neu?
Zeiten, so Zeitvorgaben ist nicht so Hoffis Ding. Das haben wir bei Tim echt viel gemacht. Da haben wir vor den großen Wettkämpfen sollten die immer Zielzeiten aufschreiben. Und das habe ich auch bis jetzt immer noch beibehalten. Aber die habe ich dann primär für mich selber geschrieben, dass ich so quasi wie so einen mentalen Anker habe, um dann zu wissen, ja, okay, das habe ich so als Ziel. Und wenn ich das dann bei den ersten paar Starts schaffe, dann habe ich ein gutes Gefühl für danach. Aber nee, Hoffi und ich haben da jetzt kein spezifisches Ziel ausgemacht. Das einzige Ziel, was ich für mich selber habe, ist, nochmal wenigstens das Halbfinale zu erreichen, weil ich dann so einen coolen Yakult-Aufkleber bekomme, den man sich so auf die Blackwell aufkleben kann. Das ist so ein Schwimmerding. Ja, aber ansonsten wirklich einfach nur Spaß haben und nochmal ein paar außereuropäische Connections knüpfen.
Malte, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick in Jamorin. Und das klingt alles sehr zielstrebig und sehr vielversprechend. Ich drücke die Daumen, dass es für den Aufkleber mindestens reichen wird in Ottopen und sage alles Gute für die Zukunft und ich freue mich, dich dann bei den Wettkämpfen weiter zu sehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte richtig Spaß an dem Dialog mit Malte, an dem Gespräch, das wir geführt haben und hätte noch eine ganze Weile weiter plaudern können. Und das werden wir hoffentlich auch in Zukunft nochmal nachholen und etwas tiefer einsteigen in die Materie. Aber es gibt noch ein zweites Interview, das nicht minder unterhaltsam war und mindestens ebenso erkenntnisreich. Und das bekommt ihr jetzt auf die Ohren. Zusammen mit Lena Ludwig habe ich mich hingesetzt und über ihre vergangene Woche in Chamorin geplaudert. Viel Spaß dabei. Da ist die Kamera noch gar nicht richtig ausgegangen und der Stuhl noch gar nicht richtig kalt geworden. Da hat schon der nächste Gast im Swimcast-Poolhäuschen Platz genommen und ich sage Hallo nach Heidelberg, wenn du dort sein solltest oder wo auch immer du gerade bist. Ich sage erstmal Hallo, Lena Ludwig.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist und dass du die Zeit gefunden hast, so kurz nach den Junioren-Europameisterschaften in Chamorin dich hier hinzusetzen und ein bisschen über deine Erlebnisse und deine Geschichten zu plaudern. Und es ist ja richtig viel passiert in der vergangenen Woche bei dir, denn du bist diejenige, die mit 3 Medaillen im Koffer wieder zurückgeflogen ist. Und da stellt sich zuallererst die Frage, wo sind die denn gerade?
Ja, ich bin ja gerade auch zu Hause, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich gerade krank bin und die Medaillen sind natürlich mit mir zu Hause, dass sie gut aufbewahrt sind. Ja, genau.
Haben die einen kleinen besonderen Platz oder sind die noch im Koffer? Also bist du schon dazu gekommen, auszupacken?
Nee, noch hängen sie nicht, aber eigentlich sollten sie an dem Regal, was hier neben ist, die Tage aufgehängt werden. Ja.
Aber in Aschaffenburg bei dir und gar nicht in Heidelberg?
Nee, zu Hause in Aschaffenburg, ja.
Ach, dann siehst du die ja gar nicht täglich. Das ist ja überraschend.
Nee, aber hier sind sie, glaube ich, sehr viel besser aufgehoben als in Heidelberg.
Okay. Wie transportiert man die denn eigentlich? Ich war selber nie in der Lage, vielleicht die kurze Einführung zu der Frage. Ich war ja selber nie so international unterwegs, hatte also gar nicht die Gelegenheit, die Erfahrung zu sammeln, mit Medaillen durch die Flughafenkontrolle und alles zu gehen. Kommen die in so einer Box oder wie transportierst du die?
Nee, tatsächlich kommen die nicht in der Box, aber ich habe sie extra ins Handgepäck getan, damit sie auch nicht kaputt gehen. Oder dieses Jahr sind sie ja zum Beispiel aus Glas, deswegen muss man besonders aufpassen. Aber habe sie zum einen ins Handgepäck, wie gesagt, getan, dass sie nicht kaputt gehen und dass sie einfach nicht verloren gehen, falls der Koffer verloren gehen sollte oder sowas, dass ich sie auf jeden Fall immer habe.
Das kann ich verstehen. Wie schwer sind die?
Boah, dieses Jahr sind
So.
sie schon echt schwer, wie gesagt, dadurch, dass sie aus Glas sind. Ich weiß nicht, aber schon relativ schwer, ja.
Ja, die sahen ziemlich groß aus im Fernsehbild,
Ja.
deswegen frage ich. Sag mal, 3 Medaillen waren es ja insgesamt. Es war eine goldene über die 200 Meter Brust und dazu 2 silberne über die 100 Meter Brust und in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Kannst du die in eine Reihenfolge bringen? Vielleicht, welche hat dich am meisten überrascht oder auf welche bist du am meisten stolz oder wie auch immer?
Boah, sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, die über die 4x100 Lagenstaffel hat mich schon sehr überrascht. Da sind wir tatsächlich ohne irgendwie Erwartungen ans Finale gegangen. Vor allem, weil Noelle vorher ja noch die 200-Lagen-Finale hatte und ich noch die 100-Brust-Finale hatte. Und deswegen wir auch echt nicht so viel Zeit zwischen hatten, uns nur schnell ausschwimmen mussten und dann zum Glück durch ein kleines Gewitter noch ein bisschen Pause verschafft bekommen haben. Zum Glück sage ich jetzt, wie gesagt, nur weil wir Pause verschafft bekommen haben. Aber ja, also deswegen, ich würde sagen, die Medaille, mit der haben wir am wenigsten gerechnet. Tatsächlich gab es eine kleine Wette zwischen Uta und Carsten, weil Carsten nicht so ganz an eine Medaille geglaubt hat und Uta meinte, ach doch, die holen bestimmt eine Medaille und dann ging es um ein Glas Wein oder ein Bier. Aber hat uns auch noch ein bisschen motiviert, sage ich. Aber ja, natürlich war es schade, dass es so knapp zum ersten Platz war, aber wie gesagt, wir hatten gar nicht mit einer Medaille gerechnet, deswegen würde ich sagen, dass die Medaille schon am unerwartetsten war. Und über welche habe ich mich am meisten gefreut, würde ich schon sagen, über die 200 Brustmedaille einfach den Titel nochmal zu vertreten. Vor allem, weil ich ja nach 100 Meter echt als Fünfte gewendet habe und irgendwie das echt dann nochmal ein sehr, sehr spannendes Rennen wurde. Deswegen würde ich sagen, doch, die 200 Meter Brustmedaille bedeutet mir schon irgendwie am meisten.
Sehr, sehr schön. Und ihr habt Uta damit glücklich gemacht und ein Glas Wein spendiert. Das sich wir hoffentlich auch bedankt bei euch. Sehr, sehr schön. Ja. Das waren tatsächlich auch die beiden Rennen, die ich am interessantesten will ich jetzt nicht sagen, weil interessant sind sie alle irgendwie, aber schon auch am spannendsten fand und wo ich die meisten Fragen zu habe. Und es fällt mir fast schwer, irgendwo anzufangen. Lass uns mal mit den 200 Meter Brust mit der Titelverteidigung beginnen. Du hast schon gesagt, 2024 in Vilnius hast du den Titel gewonnen. Ist das ein anderes Gefühl, wenn du so hinter den Kulissen vergleichst und dich selber reinhorchst oder auch von außen, ob du jetzt in Vilnius als noch unbeschriebenes Blatt auf die Startbrücke kommst oder jetzt in Chamorin auf einmal das Label Titelverteidigerin dran hast?
Ich würde schon sagen, dass so ein bisschen Druck von allen Seiten so herrscht, beziehungsweise vielleicht auch manches erwarten. Aber ich bin selber da einfach reingegangen und habe mir gedacht, ich will Spaß haben, ich schaue, was es wird, ich gebe mein Bestes. Mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Eine Medaille kann man eh nie beeinflussen, weil es einfach so viel auch mit der Konkurrenz zu tun hat und nicht mit seinem eigenen Können, sage ich mal. Sondern man muss einfach sein Bestes geben und dann schauen, als wie viel da man ankommt. Und deswegen darf man sich da eigentlich gar nicht so viel Druck machen oder sollte sich keinen Druck machen, weil es einfach, wie gesagt, so abhängig ist, wer als Konkurrenz gerade da ist oder wie auch immer.
Hast du irgendwie Leitsätze oder irgendwas, um den Druck selber loszuwerden? Als Sportlerin ist man ehrgeizig, man macht sich den ja automatisch selber, aber es darf nicht irgendwie schädlich werden. Hast du da Mittel und Wege oder ist das gar nicht so ein Problem?
Ich versuche es einfach, wenn von außen was kommt, das auszublenden und mich selber da nicht hineinzusteigern. Wie gesagt, einfach versuchen, sein Bestes zu geben und dann schauen, was rauskommt. Ich meine, mehr kann man eh nicht machen. Ich meine, jeder weiß, wie viel man trainiert. Jeder weiß, kann sich selber auch sagen, wie viel man trainiert. Aber im Endeffekt kommt es einfach auf den Moment drauf an. Und wenn man sein Bestes gegeben hat, kann man eigentlich im Nachhinein auch nichts bereuen.
Dann frage ich mal gleich direkt, warst du zufrieden mit deinem Rennen?
Ja. Schon.
Du hast gesagt, es war sehr spannend, weil du bei 100 Meter als Fünfte gewendet hast und so habe ich das auch empfunden, aber es war tatsächlich eine Taktik, die sich in meinen Augen von außen durch die Runden durchgezogen hat. Also, dass du gerade auf der zweiten Rennhälfte deine Stärke hattest. War das so geplant, gewollt?
Also als Taktik würde ich es jetzt nicht so ganz bezeichnen, also ich weiß, wo meine Stärken drin liegen und ich weiß, dass sie vor allem auf der zweiten Hälfte von der Strecke liegen, auch bei 100. Sieht man ja, dass ich bei 50 nicht unbedingt so als Erste oder Zweite immer wende. Deswegen ist es schon eine meiner Stärken, dass ich da auf der zweiten Hälfte komme. Aber als Taktik will ich es wie gesagt nicht bezeichnen. Vor allem hat Uta vor den beiden Rennen, also vor 100 und vor 200 jeweils gesagt, ja, Lena, die erste Hälfte musst du schon dranbleiben und trotzdem versuchen, vorne mitzuschwimmen, weil sonst ist es schwer, auch das wieder aufzuholen hinten raus. Auch wenn hinten raus, wie gesagt, meine Stärke liegt. Aber ja, ich denke, es hat trotzdem echt gut geklappt. Deswegen, ja.
Hier wollen wir nicht zu viel meckern. Es war am Ende die Goldmedaille. Das ist das, was zählt bei so Titelkämpfen.
Ja.
Es fragt am Ende keiner mehr nach der Zeit. Aber die Medaille ist das, was für immer da hängen wird. Das ist das, was für immer da ist. Deswegen ist das wirklich hier gerade Diskussion auf extrem hohem Niveau, auch performancemäßig. Ja. Du bist bei allen drei Starts im Bestzeitbereich geschwommen. Und das hat sich über die Saison so dahin entwickelt, dahin aufgebaut, dass du jetzt wieder zum Höhepunkt topfit bist, wie auch schon vergangenes Jahr. Woran habt ihr so im letzten Saison oder in der letzten Saison, in den letzten Monaten nochmal gearbeitet, damit das jetzt zum Highlight wirklich läuft und rutscht?
Also ich würde sagen, dass wir vor allem geschaut haben, wo einfach meine Schwächen sind. Nicht jede Schwäche ist immer noch 100%, also ist jede Schwäche immer noch 100% ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Also es ist immer noch nicht perfekt. Aber einfach auch zum Beispiel an Bänden oder so, dass ich nicht so in die Wand reingleite, auch wenn es immer noch nicht 100% klappt. Aber einfach versuchen, die Technik auf ein besseres Level zu bringen. Auch zum Beispiel durch die KLD in Leipzig haben wir da wirklich viele Analysen gemacht und geschaut, woran ich einfach noch arbeiten kann. Und ich denke, wir haben auch Anfang des Jahres viel Ausdauer gemacht, um einfach auch die zweite Hälfte von der Strecke gut zu schwimmen. Und ich meine, 200 Brust sind auch keine Sprintstrecke mehr, würde ich behaupten. Deswegen, ja, auch an solchen Sachen. Und dann war ich ja auch noch in der Höhe, die drei Wochen. Ja.
Ja, 200 Brust stellen echt viele, viele Anforderungen. Ist ja diese explosive Bewegung mit der langen Gleitphase. Ein Mysterium wird das für manche immer bleiben.
Ja.
Lass uns mal weggehen von den 200 Brust und zum Staffelrennen kommen, weil ich das auch von daher super interessant finde. Über die 200 Meter Brust oder auch die 100 und die 50 hast du das selber in der Hand, was passiert. So, ne? Du bist siehst selber zur Hälfte, wo liege ich, was muss ich tun und bist da in der Aktion drin. Bei der Staffel ist nach der zweiten Teilstrecke für dich vorbei und du bist zum Zuschauen draußen, verdammt. Hast dann mit Yara und Linda natürlich zwei absolut fähige Kolleginnen, die da ins Wasser gesprungen sind. Ja. Aber wo bist du nervöser oder aufgeregter? Wenn du draußen zuguckst oder wenn du selber von hinten das Feld aufrollst?
Boah, tatsächlich war die Staffel schon sehr, sehr spannend. Also als Noelle und ich dann da draußen standen, da haben schon die Emotionen mit uns gespielt, würde ich behaupten. Also ich glaube, man sieht es auf den Bildern auch ganz gut, die der DSV zum Teil gepostet hat. Da waren wir schon echt sehr nervös. Und es war sehr spannend. Ja, deswegen vielleicht sogar bei der Staffel.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen, weil man sich ja gegenseitig bestimmt auch noch etwas beeinflusst oder sich gegenseitig noch mit heiß macht. Was ist das für ein Gefühl dort mit euch Vieren? Ihr scheint ja generell ein super, super enger Haufen zu sein dort. Das ganze Juniorenteam fand ich halt mit einer starken Kollektivität so überzeugt von allem, was man sieht. Und dann dieser krönende Abschluss. Wie habt ihr das hinterher noch zelebriert und gefeiert?
Tatsächlich gar nicht so groß, aber ich würde sagen, allein, dass wir beim Anschlag und dass wir uns da so gefreut haben und allein die Siegerehrung ist schon Feier genug. Einfach auch, dass das Team durchgängig hinter uns stand, auch bei den Einzelrennen, dass immer so lautstark angefeuert wird. Und wie du schon gesagt hast, einfach diese Gruppendynamik auch. Wirklich, dieses Jahr hat man es extrem gemerkt, dass immer alle füreinander da waren auch und wirklich durchgängig angefeuert wurde für jeden und immer jemand auf der Tribüne stand und angefeuert hat. Ich glaube, das war wirklich, ja.
Ja, das zeichnet das. Ja. Das gibt dem Ganzen auch so eine besondere Note und finde ich wird auch immer noch mit unterschätzt, wenn wir dann viel, viel von Einzelsport reden. Über die 100 Meter hast du die Silbermedaille gewonnen, aber im Laufe der Saison den deutschen Jahrgangsrekord unterboten von einer Anna Elend. Und das war, glaube ich, sogar im DM-Finale, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, wo ihr ja auch nebeneinander geschwommen seid.
Ja.
Also dort ganz viele Parallelen. Euch trennen 6 Jahre miteinander altersmäßig. Ist Anna auch jemand, zu dem du im Laufe deiner Karriere irgendwann mal so ein bisschen aufgeschaut hast, wo du gesagt hast, ey, das will ich auch?
Ja, absolut. Vor allem würde ich sagen, so die letzten Jahre, wo ich dann wirklich so auch nach Heidelberg gekommen bin und so, würde ich schon sagen, dass ich sehr zu ihr aufgeschaut habe. Und auch immer, wenn ich sie sehe, freue ich mich total. Und wenn ich neben ihr schwimmen darf, auch. Und jetzt auch einfach diesen Altersklassenrekord von ihr zu brechen, ist natürlich irgendwie schon ein besonderes Gefühl, weil es so schon zeigt, dass ich auch eventuell in die Richtung gehen kann. Deswegen, ja.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du das so perspektivisch einschätzt oder was so deine Ziele sind, wenn wir mal vielleicht 2, 3, 4, 8 Jahre vorausgucken.
Mein großes Ziel ist natürlich Olympia 28, aber ich denke, man sollte Schritt für Schritt gehen und jetzt erstmal auf die nächste Saison schauen und schauen, wie es weiterläuft. Aber eigentlich ist mein großes Ziel schon Olympia 28.
Du hast angesprochen, der Blick in die Zukunft, bevor es in die nächste Saison geht, kommt noch ein weiteres Highlight, oder? Die Junioren-Weltmeisterschaften in Ottopen stehen auch für dich an. Ja. Trainierst du dahin jetzt durch? Wie ist so die weitere Planung in den nächsten Wochen? Ich glaube, 1,5 Monate, irgend sowas in Dreh, müssten das noch sein.
Also, ja, wäre ich jetzt nicht krank gerade, will ich natürlich weiter trainieren. Und dann trainieren wir bis Ende Juli und dann kriegen wir nochmal ein paar Tage frei, um auch nochmal kurz schulfrei zu bekommen, einfach um nochmal nach Hause zu kommen vor der JWM dann, dass wir einfach nochmal unseren Kopf ausschalten können und nochmal erholen können. Und dann fliegen wir am 1. August für 12 Tage mit dem Team, was jetzt für die Junioren-Weltmeisterschaft aufgestellt wurde, ins Trainingslager nach Mallorca und trainieren dann nochmal unter der Sonne ein paar Tage. Und dann wissen wir tatsächlich noch nicht 100% genau, wie wir die Tage überbrücken, wenn wir wieder in Deutschland sind, weil Uta im Urlaub ist und wir auch nicht so top zu Hause trainieren können. Aber ja, und dann fliegen wir schon zur Junioren-Weltmeisterschaft.
Du bist jetzt das letzte Jahr bei den Junioren-Europameisterschaften gewesen und es kommt jetzt der Wechsel in die offene Klasse wirklich, also so eine U23-EM wäre das. Ist das für dich jetzt nach dem Sommer auch mit einem Wechsel der Trainingsgruppe verbunden?
Ja, also ich wechsle zum Santi in die Gruppe, in die ältere Gruppe Stützpunkt bei uns und ja, muss leider die Trainingsgruppe von Uta verlassen, aber ich freue mich trotzdem auf das, was kommt und schau positiv in die Zukunft und schau einfach, wie das dann wird.
Ja, du machst dann das Wasser schon mal warm für alle, die dann nachrücken. Ihr seid ja dort ein ganzer Haufen an sehr erfolgreichen Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Ja,
das stimmt.
Du hast jetzt die Sommerpause angesprochen, auch dass da noch mal ein paar Tage frei sind zwischendrin und dass du durchtrainierst. Jetzt besteht ja das Leben nicht nur aus Schwimmen und Schule, sondern auch aus anderen Dingen, was vielleicht ablenkungsmäßig ganz gut tut. Was machst du da?
Also ich würde sagen, dass wir ganz, ganz viel auch mit unserer Schwimmgruppe machen, auch wenn es jetzt nicht ganz unabhängig vom Schwimmen ist, aber einfach, das sind trotzdem meine engsten Freunde auch Svenja, Noel und Hanna, mit der machen wir ganz, ganz viel, also mit denen machen wir ganz viel zusammen, aber auch mit den Jungs aus unserer Trainingsgruppe, also wenn wir mal einen Nachmittag frei bekommen oder so, unternehmen wir dann was zusammen. Und auch wenn ich zu Hause bin, einfach Zeit mit der Familie oder meinen Freunden hier zu Hause verbringen. Ja.
Dann bist du ja jetzt gerade tatsächlich in guten Händen, um dich auszukurieren.
Ja.
Liebe Lena, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke. Auch. Sage herzlichen Glückwunsch zu deinen Erfolgen und ich drücke ganz fest die Daumen, dass die Junioren-Weltmeisterschaften auch für dich erfolgreich werden. Dass du bald gesund wirst und dann fit nach Ottopen und durch die kommenden Wochen kommst und wir uns dann wiedersehen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Liebe Lena, nochmal wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht hat das Gewitter euch die Silbermedaille beschert und war auch verantwortlich dafür, dass jetzt die Nase ein bisschen zu ist und ein bisschen die Krankheit zugeschlagen hat, aber ich möchte an der Stelle vielleicht sagen, die Krankheit vergeht, aber die Medaille, die bleibt auf jeden Fall. Ebenso wird die JDM in Chamorin in den Geschichtsbüchern bleiben und ist dort jetzt fest getackert mit all ihren Ergebnissen, mit dem Zählbaren, mit den Zahlen und Fakten. Das deutsche Team seinerseits ist mit einem 35-Personen-Kader angereist und wenn wir in die Teambewertung einsteigen wollen, und das machen wir jetzt an dieser Stelle, dann ist ja eigentlich das Ziel relativ simpel, wir fahren zum Saisonhöhepunkt und wir möchten, dass alle, die dort starten, mit ihrer besten Saisonleistung wieder nach Hause fahren. Das berühmte Beefy, was Henning Lamberts mal ausgegeben hat, Bestzeit im Finale, Jetzt schwimmt natürlich nicht jeder ins Finale mit seiner Bestzeit, aber Beefy klingt eigentlich einfach besser als Bezuzahö, nämlich Bestzeit zum Saisonhöhepunkt. Diese 100%-Quote, die man dort gerne hätte, ist natürlich vollkommen illusorisch, das ist schon völlig klar. Aber sich Sportlerinnen und Sportler, die dort gestartet sind, einteilen und mal durchgehen und sagen, okay, wer hat denn vielleicht underperformed aus verschiedensten Gründen? Das kann Krankheit sein, das kann auch mentale Ablenkung sein, irgendetwas, vielerlei. Dann würde ich sagen, hatten wir insgesamt vielleicht 5 Sportlerinnen und Sportler dabei, bei denen da doch reichlich Luft noch zu den Saisonbestzeiten gewesen ist. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es dann die Überperformer, also diejenigen, die ganz klar viel besser waren als das, was im Vorfeld ihre Leistungen waren. Quasi das Tier, die Gruppe, also Tier im Sinne von Einteilung von die Gruppe, bei der wir gerne alle 35 Athleten sehen möchten. Und da würde ich tatsächlich 11 Aktive einordnen. 3 bei den Männern und 8 bei den Frauen. Und dann bleibt ein relativ großer Block übrig, nämlich 19 Aktive, die im Mittelfeld sind. Und dann haben wir da auch unsere statistische Gauss-Kurve beisammen. 12 Männer, 7 Frauen, die ich so sage, okay, das war alles auf Bestzeitniveau, das war alles Chico, da gibt's nichts zu meckern. Das war ein völlig richtig, richtig gutes Meeting. Nicht wahnsinnig überragend in die eine Richtung. Das war jetzt 2 Sekunden Bestzeiten aufstellen, aber auch nicht nach unten ausschlagen, sondern das, was über die Saison schon geleistet wurde, das ist hier wieder abgerufen worden und das ist in meinen Augen genau das, was wir uns wünschen aus ganz, ganz vielen Faktoren. Ja, da kommt ja auch noch ein Freibad mit dazu, was für die Rückenschwimmer die ganze Angelegenheit extrem kompliziert macht. Ja, da kommt die Aufregung mit dazu, wenn es das erste Mal ist und so weiter und so fort. Ein kleiner Funfact vielleicht an dieser Stelle, weil wir tatsächlich sagen, okay, die 400 Meter Lagen, ja, da war Cedric ganz gut bei der U23 EM, da war Noel richtig schnell unterwegs mit der Silbermedaille, da war Laura Kohlmann flott unterwegs mit Platz 4 über die 400 Meter Lagen und das waren auch die einzigen, die über diese Strecke überzeugen konnten. Alle anderen, die über 400 Lagen oder auch die 200 Meter Rücken hier unterwegs gewesen sind in Chamorin, sei es jetzt die U23 oder auch die JDM jetzt, das war grundsätzlich nicht so gut und da werfe ich natürlich den Blick an die Decke und sage, da ist ein Freibad, da ist lockerer Himmel über dir, da ist keine Decke, an der du dich orientieren kannst. Vielleicht hat das da einfach nochmal eine größere Rolle gespielt und es gab genügend, die besser damit zurechtgekommen sind, um dann möglicherweise den Sprung ins Finale zu verpassen oder um eben dann von der Bestzeit weg zu sein. Nichtsdestotrotz, gehen wir nochmal zurück ein Stück und sagen, okay, wie viele Ausfälle? 5, 2 Männer, 3 Frauen. Wie viele Überperformer? 11, 3 Männer, 8 Frauen. Wie viele Normalos? 19, 12 Männer, 7 Frauen. Dann fällt ein bisschen auf, dass die bei den Überperformern die Frauen ganz klar in der Mehrzahl sind und bei den Ausfällen, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, so gar nicht, ist das ungefähr pari pari. Und das hat bei mir die Frage aufgeworfen, okay, haben wir vielleicht Probleme im DSV, die Männer fit zum Saisonhöhepunkt zu bekommen? Und auf der anderen Seite ist die Streuung bei den Frauen auch einfach größer. Ja, 8 Überperformer, 7 Normalos, 3 Ausfälle in Anführungsstrichen. Okay, was lernen wir denn daraus? Ist das ein Problem, das wir hier wirklich haben? Oder sind das Einzelfälle, an denen sich das dann auch tatsächlich erklären lässt? Ich sage jetzt hier auch bewusst keinen Namen, weil es mir gar nicht darum geht, hier irgendjemanden vors Loch zu schubsen und mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du warst nicht gut und das ist schlecht, sondern aus Gründen, die ich nicht immer kenne, die wir alle nicht kennen, klappt das halt manchmal einfach nicht. Bevor wir uns der tieferen Geschlechterfrage widmen, möchte ich nochmal ein bisschen mehr einsteigen auf das tatsächliche Teamergebnis der DSV-Mannschaft. Am Ende des Tages standen 10 Medaillen auf dem Berichtsbogen für das DSV-Team. 1 goldene, 6 silberne und 3 bronzene. Damit holt man genauso viel Goldmedaillen wie in fast allen anderen JEM-Ausgaben. Also auch 2024 gab es 1 Goldmedaille, 2022 1, 2021 1, 2019 war mal ein Ausreißer mit 8, in Helsinki 2018 1 und so weiter und so fort. Also mehr als 1 Goldmedaille ist schon absolute Ausnahme, wenn wir in die letzten 7 Ausgaben der JDM blicken. Mit der Gesamtausbeute von 10 Medaillen hat das Team insgesamt 3 Medaillen weniger geholt als im vergangenen Jahr. Und da muss ich sagen, vor allen Dingen, das liegt in erster Linie eigentlich an den Staffeln. 2024 gab es in den Staffelwettbewerben 4-mal Edelmetall, dieses Jahr 2-mal Edelmetall. Das ist schon fast die ganze Differenz, die wir hier haben. Was bedeuten jetzt 10 Medaillen? Wie wird das so intern bewertet? Da wird Carsten Gosses, der Bundestrainer, der Junioren-Bundestrainer, zitierte mit den Worten: Damit haben wir unser vorab ausgegebenes Medaillenziel erreicht. Weiß ich jetzt nicht, wo dieses Medaillenziel interpretiert oder kommuniziert worden ist. Ich habe das nicht gelesen. Ich habe nichts von dieser Zahl 10 gehört. Von daher lässt sich das hinterher mal relativ gut formulieren. Ist halt so. Dafür war aber in der vorangegangenen Berichterstattung davon die Rede, dass durch die Teilnahme neutraler Athletinnen und Athleten es wohl schwer werden wird, das Ergebnis des Vorjahres zu erreichen. Und da könnte man jetzt sagen, ja, okay, das erklärt vielleicht auch die 3 Medaillen, die hier weniger gewonnen worden sind als im vergangenen Jahr. Dabei spielten diese neutralen Athletinnen und Athleten in den Staffeln keine Rolle. Also wenn, dann kann das nur eine Medaille gewesen sein. Und die Interpretation im Vorbericht lässt dann also darauf schließen, dass die Medaillenausbeute deshalb sinken wird. Und dann werfen wir doch mal den Blick in die Ergebnisliste und sagen, okay, an welcher Stelle hätten denn deutsche Athletinnen und Athleten im Medaillenrang besser abgeschnitten, wenn die neutralen Athleten wie im Vorjahr nicht mit den Wettbewerben zugelassen gewesen wären. Und dann fallen uns insgesamt 4 Entscheidungen auf. Die 400 Meter Freistil von Johannes Liebmann wären eine Goldmedaille statt einer Silbermedaille gewesen. Die 800 Freistil von Johannes Liebmann wären Silber statt Bronze gewesen. Also hätte sich am Medaillenspiegel an der Zahl erstmal nichts geändert. Mit 2 Gold wäre man schon deutlich besser dabei gewesen und weiter oben platziert als auf Platz 10 im Medaillenspiegel wie aktuell. Und dann wären aber tatsächlich noch 2 Medaillen dazugekommen, nämlich Alina Bajewitsch hätte über die 200 Delfin dann Bronze gewonnen, statt den 4. Platz geholt. Und Sydney Savannah Ferch wäre tatsächlich auch auf den Bronzerang geschwommen über die 800 Meter Freistil, statt wie jetzt Platz 4. Also können wir durchaus festhalten, durch die Teilnahme der neutralen Athletinnen und Athleten ist das Medaillenverhältnis schon schlechter geworden und bedeutend beeinflusst worden. Platz 10 im Medaillenspiegel, am Ende in der Team Trophy Platz 3, das war letztes Jahr noch der 2. Platz. In der Team Trophy werden ja alle Finalstarts berücksichtigt, die es so gibt. Auch da habe ich eine offizielle Auswertung tatsächlich nicht gefunden. German Aquatics, auf die man sich da glaube ich aber tatsächlich verlassen kann, ich wüsste nicht, warum wir das nicht sollten, hat das hier aber so postuliert. Dann wird das wohl mit Sicherheit auch so gewesen sein. Blicken wir in die Einzelleistungen rein, gab es insgesamt 3 deutsche Jahrgangsrekorde. Einen von Johannes Liebmann über die 1500 Meter Freistil, 14,53 jetzt die Bestmarke, die 14,57 nochmal um 4 Sekunden unterboten, die ist noch gar nicht so alt, 2 Monate, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und die alte Jahresbestmarke stand noch von Jörg Hoffmann aus dem Jahr 89. Und dann haben wir im Interview gerade gehört, Jan-Malte Gräfe hat über die 100 Meter Brust 2-mal den deutschen Jahrgangsrekord unterboten. Erst im Halbfinale, dann im Finale 1:00:99. Jetzt seine Zeit, damit ist er der schnellste 18-Jährige aller Zeiten und hat damit der Wassily Kuhn aus dem Jahr 2017 aus den besten Listen verdrängt. Was ist noch Indikator für Teamerfolg? Wenn wir auf den Medaillenspiegel gucken, wenn wir auf die Finalplatzierungen gucken, das Staffelergebnis. Widmen wir uns den Staffeln und hier kommt jetzt wirklich zum Tragen Männer versus Frauen, da gibt es echte Unterschiede. Das erste Mal in dieser Folge, wir werden noch gleich ein zweites Mal drauf schauen. Die Männerstaffeln haben sich nämlich allesamt richtig hart verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Über die 4x100 Meter Freistil reichte es letztes Jahr zum 5. Platz, dieses Jahr Platz 12. 4x200 Kraul, letztes Jahr Silbermedaille, dieses Jahr Platz 6. 4x100 Meter Lagen, letztes Jahr Platz 5, dieses Jahr Platz 9. Also 2-mal nicht ins Finale gekommen. Gleiche gilt für die 4x100 Meter Freistil-Mixstaffel, wo auch die Männer mit beteiligt waren. Dort 2 Plätze schlechter. Letztes Jahr holte man dort noch Silber. Dieses Jahr wurde die Staffel 4. Vorrangig deshalb, weil 2 Teams vor ihnen liegend disqualifiziert wurden. Eigentlich war es dann der 6. Platz. Steht in der Ergebnisliste nicht. Es wird Platz 4 dort stehen. Ist auch völlig fein. Bin ich total okay damit. Bei den Frauen wiederum gestaltet sich das Bild anders. Dort wurde die 4x100 Meter Freistil-Staffel 3. Holt, gewann die Bronzemedaille ebenso wie im letzten Jahr. Über die 4x200 Meter Freistil wurde aus einem Bronzerang letztes Jahr Platz 5 in diesem Jahr, also zwei Positionen schlechter. Über die 4x100 Meter Lagenstaffel verbesserten sich die Frauen sogar von Platz 5 auf Platz 2. Schwammen gleichermaßen auch 2,5 Sekunden schneller. Das ist eine irre Entwicklung, die dort stattgefunden hat. Gerade wenn wir überlegen, dass dort in der Besetzung auch einiges an Neujustierungen stattgefunden hat. Heißt also, die Mädels durch die Bank auf einem ähnlichen oder sogar besseren Niveau als im Vorjahr, die Männerstaffeln durch die Bank schlechter geworden. Und jetzt kann man natürlich auch hingehen und sagen, boah, die Männerkonkurrenz ist viel besser geworden, die Zeiten waren ja gar nicht schlechter und so weiter und so fort. Nein, auch das ist der Fall. Und da möchte ich jetzt auch, ich betone das nochmal, ich möchte da niemanden ans Bein pinkeln, sondern aufzeigen, ey, so ist es gerade. Und dann vielleicht müssen wir uns hinterfragen, okay, woran könnte das denn liegen? So haben wir ein Ausbildungsdefizit bei den Männern. Selektieren wir falsch, nehmen wir eher die Akzelerierten, die schon zeitig in der Pubertät sind, hab das ja mit Christoph hinlänglich diskutiert, ohne dass wir uns da wirklich einig geworden sind, welche Auswahlkriterien haben wir vielleicht oder ist es vielleicht auch einfach gerade ein schwacher Jahrgang, auch so etwas gibt es ja durchaus. So hätten die Männerstaffeln mit den Zeiten des Vorjahres Bronze gewonnen über die 4x100 Meter Freistil, statt wie jetzt im Vorlauf auszuscheiden, 5 Sekunden Differenz auch zwischen den Jahren jetzt. Über die 4x200 Freistil wäre es ebenfalls Bronze geworden, auch da war die Staffel letztes Jahr 4 Sekunden schneller. Über die 4x100 Meter Lagen wäre die Mannschaft in diesem Jahr Fünfter geworden mit der Zeit des Vorjahres, also hätte die Platzierung gehalten, schwamm 4 Sekunden schneller, also schwamm letztes Jahr 4 Sekunden schneller als dieses Jahr und wäre dieses Jahr auf Platz 5 600stel an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt. Also alles denkbar knapp und es wären sogar 3 Medaillen drin gewesen, was 2 mehr waren, als man letztes Jahr gewinnen konnte. Also ja, dass jetzt das Leistungsniveau bei den Männern schlechter, so viel besser geworden wäre, lässt sich aus diesen Behauptungen, aus diesen Zahlen schon mal nicht halten. Und mir ist dabei auch völlig klar, dass alle, die dort auf den Startblock steigen, sei es jetzt das Einzelfinale, sei es oder der Einzelstart, sei es der Staffelstart, die springen dort rein und geben ihr Bestes. Das ist mir völlig, völlig klar. Also ich möchte, wie gesagt, hier niemanden irgendwie unterstellen, dass er sich keine Mühe gibt, dass er sich im Trainingsjahr nicht angestrengt hat oder sonstiges. Darum geht's mir gar nicht. Aber wir müssen natürlich schon auch ein bisschen drüber sprechen, wo wir so im internationalen Vergleich stehen. Und während die Frauen dort sich echt stark positioniert haben, das werden wir gleich noch etwas mehr aufdröseln, gibt es bei den Männern durchaus erkennbare Defizite. So fand ich zum Beispiel, dass wir auf den Sprintstrecken bei den Männern aktuell kein europäisch konkurrenzfähiges Niveau haben. So war es zum Beispiel in der 400 Meter Freistil Mixstaffel, dass die beiden deutschen Männer die langsamsten Männersplits im gesamten Feld geschwommen sind. Also im Finale, ne, von allen 9 Finalteilnehmenden. Finde ich dann einfach schwierig. Ich finde es nicht gut, dass die 4x200 Freistilstaffel im Vorlauf schon Johannes Liebmann als schnellsten im Feld oder am schnellsten in der Mannschaft benötigt, um den Sprung ins Finale zu schaffen. Da konnte er letztes Jahr noch Pause machen und ist dann erst im Finale zum Einsatz gekommen. Bei den Frauen wiederum hat ein nahtloser Wechsel stattgefunden, um da was nochmal Positives zu sagen. Die 4x100 Meter Freistil wiederholt den 3. Platz des Vorjahres und da ist einzig Linda Roth aus dem vergangenen Jahr wieder mit dabei. Ausgeschieden sind so Größen wie Juliana Bokschka, Selina Müller und Lise Seidel. Über die 4x200 Meter Freistil sind nur Linda Roth und Sarah Selimovic dabei, war letztes Jahr nur im Vorlauf im Einsatz die Essenerin. Ersetzt wurden Jette Lenz, Juliana Bokschka und Lise Seidel in der Staffel. Und mit Juliana Butler hatte man über die 4x200 eine Sportlerin aus dem Jahrgang 2009, also aus dem jüngsten Jahrgang hier mit am Start und in der Staffel im Einsatz. Also da findet der Umschwung tatsächlich von alter, also ausscheidender Generation zu neuer Generation deutlich nahtloser und aktuell deutlich besser statt, als das bei den Männern der Fall gewesen ist. Die 4x100 Meter Lagen waren schon wie im vergangenen Jahr eine absolut wilde Besetzung. Auch das vielleicht nochmal, wenn ihr den Callroom-Interview mit Noel gehört habt, in Anschluss an die Wettbewerbe, auch bei German Aquatics, sprach sie ja nochmal drüber und meinte, naja gut, so richtig erfahren habe ich das erst, als in den Finalabschnitt losging, dass ich hier die Rückenstrecke schwimmen werde. Dann schwamm Lena Brust, Yara Delfin und Linda schwamm Kraul. meinen Augen hätte man auch überlegen können, Linda Roth die 100 Rücken schwimmen zu lassen, die aber, und das fand ich dann wiederum nachvollziehbar als Entscheidung, noch nicht einen einzigen Rückenstart im Freibad absolviert hat. Linda schwamm letztes Jahr noch die 100 Rücken in der Lagenstaffel, da jetzt Noelle ins Wasser zu werfen, die in Heidelberg im Freibad sich auf diese Junioren-Europameisterschaften mit ihrer Trainingsgruppe vorbereitet hat und über die Lagenstrecken schon die Erfahrungen sammeln konnte. Völlig nachvollziehbar, 1:02:07 ihre Zeit, großartig gemacht, sicherlich einer der Schlüssel zum zur Silbermedaille hier am Ende des Tages. Gehen wir tiefer ins Detail rein, da habe ich gerade die Theorie aufgemacht, Mensch, haben wir bei den Männern ein Problem in den Sprintstrecken. Und wenn man dann sich Männer und Frauen getrennt anguckt und den Weg durch die Runden auch mal anschaut, dann sieht man, dass die Frauen hier um ein Vielfaches erfolgreicher waren als die Männer. Die Männer hatten insgesamt 44 Starts und 8 davon sind ins Finale gekommen. 3 von diesen 8 gehen aufs Konto von Johannes Liebmann und das waren alles Langstrecken, sprich über die 200 bis 1500 Meter gab es von insgesamt 19 Starts, 3 Finalteilnahmen, alle von Johannes Liebmann über die 400, 800, 1500 Freistil. Über die 100 Meter Strecken, Delfin, Rücken, Brust, Kraul, gab es insgesamt 15 Vorlaufstarts bei den Männern und nur 2 Finalteilnahmen, Zubey Biltaev und Jan-Malte Gräfe über die 100 Meter Brust. Da wäre sogar noch ein Dritter möglich gewesen mit Fabio Berendez, der als Achter im Vorlauf ausgeschieden ist, weil Zubey und Jan-Malte Gräfe schneller waren und nur 2 Sportler pro Nation ins Halbfinale vorrücken dürfen. Über die 50 Meter bei 10 Starts 3 Finalteilnahmen, also da tatsächlich sogar noch die beste Quote. Insgesamt über die 50 Meter Distanz, auch hier wieder Malte Gräfe, Zubey Biltaev über die 50 Brust und begleitet von Larus Thiel über die 50 Meter Delfin. Männer also 8 von 44 Starts ins Finale, das sind nicht mal 20%, nicht mal einer von 5 rückt dort durch. Bei den Frauen andererseits gab es 46 Vorlaufstarts, also ähnlich viel, 2 mehr, vernachlässigbar 46 Vorlaufstarts. Von diesen 46 führten 18 ins Finale, also mehr als jeder dritte Start, ging am Ende auch bis ins Finale durch. Über die 50 Meter Strecken von 8 insgesamt nur einer. Und jetzt wird's eine vogelwilde Statistik. Jetzt wird's echt. Setzt euch hin, schnallt euch fest. Von 1100 Meter Starts sind 5 ins Finale geschwommen, also jeder zweite. Von 27 Starts über die 200 bis 1500 Meter sind insgesamt 12 ins Finale geschwommen. Also auch hier fast jeder zweite Start. Und das ist eine ganz klare Sprache, die hier gesprochen wird für die Frauen hatten das deutlich erfolgreichere Meeting im Vergleich zu den Männern. Ich sage nicht, dass die Männer schlecht waren, da waren total viele dabei, die im Bestzeitniveau dabei waren, die das abgerufen haben, was sie über die Saison hinweg gebracht haben. Alles Chico, alles gut, da sind ganz viele hoffentlich glücklich und happy nach Hause gefahren mit der Leistung, die sie gebracht haben. Das, was hier passiert, ist der Vergleich in den internationalen Maßstab und da müssen wir ehrlich sein und sagen, huiuiui, da ist eine Lücke da. Die Männer stark in den Bruststrecken, habe ich betont im Interview mit Malte, mache ich mir super wenig Sorgen. Auch in den langen Kraulstrecken mit Johannes rutscht da jemand nach und Sven und Lukas und Flo und Olli, die sind ja auch alle noch nicht alt. Also da ist die Zukunft auf jeden Fall gesichert. Bei allen anderen Strecken, schwieriges Feld. Also ich bin gespannt, was da kommt und passiert. Bei den Frauen hingegen, also bei den Männern dann noch, deutsche Jahrgangsrekorde, Liebmann und Gräfe. Bei den Frauen hingegen super stark über die Delfin-Strecken, denken wir an Linda, denken wir an Yara, über die Bruststrecken mit Hanna und Lena, über die Lagenstrecken mit Noelle und Laura, kommt eigentlich auch noch eine Leni mit dazu, über die Delfin-Strecken auch noch eine Leni und eine Alina, über die 200 Meter Delfin, über die langen Kraulstrecken mit Sydney, mit Julia, über die Sprintkraul, ja, okay, da trägt eine Linda das vorrangig durch. Und dann fallen eben auch noch einige JWM-Normen hier auf der Frauenseite. Und damit möchte ich ein bisschen weg von dem ganzen, von der Mannschaftsbetrachtung und etwas mehr in die Einzelbetrachtung reingehen. In den Einzelnamen hatte ich letzte Woche eine Liste aufgeworfen an Sportlerinnen und Sportlern, die mich echt brennend interessieren, wo ich wissen will, wie die Story weitergeht. Und fast alle können wir besprechen, wenn wir einmal durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, durch die Qualifikantinnen und Qualifikanten der Junioren-Weltmeisterschaften durchgehen. Und das ist eine etwas besondere Story, denn das Qualifikationskriterium war entweder Pflichtzeit unterbieten im Quali-Zeitraum oder bei der JDM oder bei den Junioren-Europameisterschaften in die Top 4 schwimmen. Und bereits qualifiziert waren, beziehungsweise die JWM-Norm schon unterboten haben und jetzt hier in Chamorin bestätigt ihre Nominierung haben. Jan-Malte Gräfe, haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Johannes Liebmann über die drei langen Kraulstrecken gewinnt auch dreimal Silber, hat ein Monsterprogramm hier in Chamorin. Wie gesagt, mit dem Vorlauf und dem Finale über die 4x200 Meter Freistil, was extrem kollidiert mit den 800 Meter Freistil. Schwimmt dazu einen deutschen Jahrgangsrekord über die 1500 Meter und sah für mich das ganze Meeting, den ganzen Wettkampf über, wissend aus, dass er Kusei Cuncelli über die 800, 1500 nicht schlagen wird. Also all dieses Lächeln, all dieses Strahlen auch im Vorfeld auf der Startbrücke habe ich als super selbstbewusst empfunden. Das sah schon sehr, sehr kontrolliert und sehr routiniert aus, was er hier gemacht hat. Larus Thiel war schon nominiert. 50 Freistil im Halbfinale, 22,76 war 600stel über Norm, aber das ist auf so einem 50er und 600stel ist so ein Wimpernschlag, das geht. Der jüngste Jahrgang nochmal, das ist mir auch wichtig zu betonen, Jahrgang 2009, sein erstes großes internationales Event, JDM, JWM jetzt gleich noch drauf, fand die 50 Kraul sahen deutlich schlechter aus als die 50 Delfin. Viel gewühlt, super kurz im Zyklus, im Zug, wenn man sich hoffe, dass er sich das nochmal anguckt im Finale oder die Trainer und das mit ihm nochmal besprechen. Das war im Rahmen seines deutschen Jahrgangsrekordes und so war das besser, das war mit mehr Länge unterwegs. Jetzt hier bisschen überpaced, bisschen überdreht, die 50 Delfin viel, viel besser, zu Recht auch ins Finale reingeschwommen. Meine Hoffnung ist, dass auf den 50 Freistil-Start auch noch der 50 Delfin-Start in Otto Penn draufgepackt wird. Lena Ludwig schwimmt zu Gold und Silber über die 200-100 Meter Brust, bestätigt ihre JWM-Normen, absolute Leistungsträgerin auf den Punkt fit, alle Starts auf Bestzeitniveau, wir haben drüber gesprochen, total Chico, tolles Meeting. Noelle Bengler bestätigt 200-400 Meter Lagen die WM-Norm, holt hier zweimal Silber bei den Junioren-Europameisterschaften, bestätigt damit zum einen ihre herausragende Form und ihre Arbeit, die sie in der vergangenen Saison gemacht hat und bestätigt aber auch, wie hart dieses Meeting besetzt war. Denn Zweite zu werden mit einer 400 Meter Lagenzeit, die bei den Olympischen Spielen fürs Finale gereicht hätte, ist mal echt ein Statement hier bei der in der Slowakei. Die Slowakei sowieso ein gutes Pflaster, der Kreis schließt sich. Es ist schön, wenn sich Geschichten so wieder zusammen ergeben. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, dort fing bei den A-Off damals alles an. Dort endet der Juniorenbereich jetzt mit den Europameisterschaften, wieder mit Medaillen. Großartig, fettes, fettes Grinsen im Gesicht mit Sicherheit bei ihr. Ein Funfact noch on top darauf. Als Startschwimmerin in der Lagenstaffel über die Rückenstrecke und da bietet sie auch über die 100 Meter Rücken die JWM-Norm, da könnte also noch ein weiterer Start winken. Sydney Savannah Ferch schwimmt zweimal auf Platz 4, bestätigt die JWM-Norm, 800, 1500 Meter Freistil, auch sie der jüngste Jahrgang, Jahrgang 2009. Hätte letztes Jahr schon JDM schwimmen können, war jetzt deswegen ihr erstes internationales Groß-Event, war da nicht am Start, weil mit unter anderem Marion Plöger oder Julia Ackermann noch zu viele Konkurrentinnen schneller waren und vor ihr waren auf den langen Strecken. Dieses Jahr hat sie sich jetzt angemeldet in der europäischen Spitze und damit geht's jetzt weiter dann auch in Rumänien. Letzte im Bunde, Yara Fee Riefstahl. 100 Meter Delfin, JWM-Norm im Swim-Off bestätigt. 59,34, neue Bestzeit, überragendes Rennen an der Stelle. Und ich sag mal jetzt, danach emotional vielleicht ein bisschen ausgelaugt, viel anders kann ich mir die 1:00 kaum erklären. Dann im Finale, Schwamm drüber, Deckel drauf, wird keiner mehr drüber sprechen. Möchten wir jetzt hier an der Stelle auch nicht mehr, weil dann nämlich in der Lagenstaffel ein absoluter Monstersplit folgte. 58,9 dort ihre Zwischenzeit an Position 3. Absoluter Wahnsinn, den sie dort ins Wasser gebracht hat. Und das sieht richtig, richtig stark aus, was sie dort abgeliefert hat. Und da habe ich richtig Bock, das auch in Otto Penn nochmal zu sehen. Dann gibt es drei Starterinnen bei den JDM, die jetzt neu ins JWM-Team reingeschwommen sind. Das sind alles Frauen. Zufall? Fragezeichen. Ich stelle das jetzt hier mal nur so in den Raum. Eine davon ist Hanna Schneider. Die gewinnt nämlich, die wird Vierte über die 200 Meter Brust in 2:28,3. Bestzeit 7/10 unter JWM-Norm. Bestens, absolut verdient nach dieser Saison, sich hier ins Team reinzuschwimmen, auch über die 100 Meter Brust, nur 1900stel weg von der Quali-Kriterium der Pflichtzeit. Stilistisch in meinen Augen ein bisschen merkwürdig, also es sah irgendwie besser aus bei der DJM. Ich fand den Zug als solchen extrem explosiv, fast schon super hektisch. Gerade für die 200 Meter, schöne Gleitphase, nimmt viel Tempo mit, alles Chico. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft. Das war für mich ein neuer Schritt. War jetzt nicht verkehrt, wie gesagt, Bestzeit und unter JWM-Norm geschwommen. Aber stilistisch so richtig überzeugt hat es mich nicht. Aber ich muss das auch am Ende ja nicht verkaufen oder trainieren und weiß dann hier an der Stelle vielleicht auch einfach nicht alles. Laura Sophie Kohlmann schwimmt über die 400 Meter Lagen. Neue Bestzeit 4:44:48 auf Platz 4, 1,5 Sekunden unter Norm. Chico bestätigt außerdem die 200 Meter Lagen JWM-Norm, die sie bei der DJM geschwommen ist. Hat sich mit Noelle im Trainingslager offensichtlich hier gut vorbereitet. Die beiden Lagenschwimmerinnen haben sich dort gegenseitig Konkurrenz geboten und das Trainingstempo nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Auch Laura, der jüngste Jahrgang, der sich für JWM qualifizieren konnte, obwohl das jetzt hier bei der J-Europameisterschaft schon ihr zweiter Auftritt gewesen ist. Und die letzte im Bunde, bei der alle Spezialfälle, die wir gleich nochmal kurz diskutieren, zusammengreifen, ist Alina Bajewitsch. Die schwimmt nämlich im 200-Delfin-Finale auf Platz 4 mit neuer Saisonbestzeit 2:11:74 und damit auch unter der JWM-Norm. Damit starten aber jetzt an dieser Stelle ein paar Merkwürdigkeiten. Denn sie sichert sich ihren Startplatz in Ottopen jetzt auch auf dem, in Anführungsstrichen, richtigen Weg. Denn schon in Stockholm am 15. April schwamm sie in 2:12:43 unter der geforderten Norm von 2:12:50. Tragischerweise startete der Quali-Zeitraum für die Weltmeisterschaften erst am 21.04. Sie war leider 6 Tage zu zeitig zu schnell. Das kann man mal durchaus kritisch hinterfragen und sagen, ey, wie sinnvoll ist das eigentlich? Dass der Quali-Zeitraum für die offenen Weltmeisterschaften wie die U23-EM eigentlich ein anderer ist als für die Junioren-Weltmeisterschaften, nämlich eine Woche zeitiger schon anfängt und damit eine Alina theoretisch jetzt zu Hause geblieben wäre, obwohl sie die Norm schon unterboten hatte. I don't know. Außerdem schwimmt sie im Halbfinale auch nochmal schneller als im Finale. Glücklicherweise im Finale immer noch unter der Norm für die Weltmeisterschaften. Warum ich das jetzt hier erzähle, kommen wir gleich nochmal drauf. Für mich das Finalrennen taktisch etwas schwierig. Ich fand es im Halbfinale ein bisschen besser, auch wenn die Zeiten fast identisch waren. Da ist also vielleicht noch einiges rauszuholen am Ende im Feintuning bei ihr. Man darf nicht vergessen, und das ist ein Fehler, der mir auch immer wieder passiert und den ich hier deswegen nochmal so offensiv nach vorne bringe. Sie ist der jüngste Jahrgang, Jahrgang 2009. Theoretisch fängt jetzt ihre JDM-Karriere, ihre JWM-Karriere, ihre Karriere im Juniorenteam erst an. Das muss man sich vielleicht immer noch mal vor Augen halten, weil sie seit 2023, also seit 2 Jahren, schon die schnellste Deutsche über die 200 Meter Delfin ist. Und deswegen möchte ich das hier immer noch mal wieder ins Licht drücken. Ja, wir alle haben noch diese magische Bestzeit von 2:10 im Kopf, 2:10:09, die sie vor 2 Jahren schwamm. Die darf jetzt auch mal stagnieren. Auf diesem Niveau, da diese Stagnation nochmal den ein oder anderen Basic vielleicht nachholen, was auch immer dort ist, Ausdauerniveau, I don't know, ich weiß es nicht, ist völlig okay. Die Zeit hat sie und die Zeit sollten wir ihr auch geben und das ist alles fein. Und dann kommen wir zu denen, bei denen es etwas fraglich ist oder kritisch oder schwierig, ob sie denn nach Ottopen mitfliegen werden zur Junioren-Weltmeisterschaft. Ein bisschen vielleicht auch den Ironiemodus anschalten. Nummer 1, Subai Biltav. Schwimmt die JWM-Norm bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften über der 100 Meter Brust, bleibt dort in 1:01:48 200stel unter der vom DSV geforderten Zeit. Juhu! Wird ein bisschen jubilieren, die Fäustchen nach oben gereckt haben und gedacht haben, ja, machen wir in Otto, in Chamorin jetzt nochmal. Pustekuchen, 1:01:66 im Halbfinale für ihn über die 100 Meter Brust. Sind 1/16 über der Norm, damit war er außerhalb des Qualifikationszeitraums zu schnell. Schade, leider am falschen Monat zu schnell geschwommen, du musst zu Hause bleiben. Ehrlich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, es leuchtet mir nicht ein. Ich komme nicht dahinter, was hier der Punkt ist, diese Bestzeit von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nicht auch offiziell zu berücksichtigen in den Nominierungsrichtlinien. Check ich nicht. Möchte mir nicht ins Hirn. Leni von Bonin ist die zweite, schwimmt nämlich die 200 Meter Delfin-Norm im Halbfinale der Junioren-Europameisterschaften. 2:12:03 dort ihre Zeit, aber es ist das Halbfinale. Man möchte jetzt sagen, die Zeit zählt doch, Zeit ist sie geschwommen. Wie Entscheidend das ist, wann man denn so eine Normunterbietung macht, haben wir jetzt zweimal gehört bei Alina und bei Subay. Ich weiß es nicht. I don't know, ob eine unterbotene Normzeit im Halbfinale auch zählt oder ob die zwingend im Finale geschwommen werden muss. Der DSV hat ja durchaus eine Historie für, ich nenne es mal, interessante Qualifikationskriterien, wenn es dann an das Feintuning geht, siehe Zeitraum für eine JWM-Quali. Sind wir mal positiv gestimmt und sagen, okay, es steht da nirgendwo, dass Platz 4 oder Norm war das Kriterium, das hat Leni erfüllt, von daher würde ich schon mal das rumänische Wörterbuch mir dort in Leipzig in der Bibliothek ausleihen und ein bisschen Hallo, Danke, auf Wiedersehen lernen. Und dann zu guter Letzt Linda Roth, die 100 Meter Freistil JWM-Norm im Halbfinale schwimmt. 55,35 sind 15 Hundertstel unter der Norm. Es gilt das Gleiche wie bei Leni. Halbfinale, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt jetzt irgendjemand, na, es muss aber schon im Finale geschwommen werden. Ja, ich bin der Meinung, Halbfinalzeiten sind im Zweifel sogar wertvoller, weil es dort echt um die Wurst geht. Wenn du auf Platz 6 bis 10 stehst nach den Vorläufen, dann weißt du, ich muss jetzt im Halbfinale liefern, um am Ende im Finale abzustehen. Dass es dann dort nicht für eine Medaille reicht, vermutlich auch so der Fall. Aber das ist dann die Drucksituation und dort dann zu performen und abzuliefern, ist für mich dann fast höher zu ranken, als am Ende im Finale zu sein. Aber das sind nur meine bescheidenen 5 Cent. Auch so ein Finale hat natürlich seinen ganz eigenen Druck dort hinter den Kulissen und zu wissen, you got a lane, you got a chance. Auch du kannst von der Außenbahn eine Medaille holen. Gibt es reichlich Beispiele aus der Geschichte. Sei es drum. Der Zeitpunkt, an dem man schnell schwimmt, ist jedenfalls nicht egal. Aber auch hier würde ich mal im Zweifel für den Sportlerinnen, für den Sportler gehen und sagen, Normzeit unterboten, go for it. Es war bei den Junioren-Europameisterschaften und das zählt. Ja, Alina kumuliert alle drei vorgenannten Kriterien, alle drei vorgenannten Sportlerinnen und Sportler mit ihren Kriterien. Das war aber dann bei ihr am Ende ein klares Happy End. Bei den dreien würde ich noch ein kleineres Fragezeichen dahinter setzen. Und dann habe ich noch eine Special Story, einen kleinen Prolog quasi drauf. Und der dreht sich um Moritz Erkmann. Der schwamm nämlich auch die Junioren-Weltmeisterschafts-Quali-Norm im vorgegebenen Zeitraum unter allen Richtlinien, die man sich dort zusammendenken kann. Aber, und jetzt kommt das letzte Kriterium, das für mich völlig schleierhaft ist und ich rate schon mal dazu, vielleicht ein Kissen auf die Tischplatte zu legen, weil es könnte gleich mit der Stirn sonst schmerzhaft werden. Der DSV schließt in den Nominierungskriterien für die JWM explizit aus, dass wer die JWM im Freiwasser geschwommen ist, die ist Moritz geschwommen, wer dort gestartet ist in Setúbal in Portugal, der darf leider bei der JWM im Becken nicht teilnehmen. Warum? Absolutely keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. So, dass du jetzt sagst, okay, JWM Freiwasser, JWM Becken, das beißt sich irgendwie, das ist zu nah beieinander. Wir haben die Probleme gesehen bei der U23-EM mit den Sportlern, die beides gemacht haben. Okay, so, bin ich fein, bin ich d'accord, sage ich, gut, das macht vielleicht wirklich trainingsmethodisch wenig Sinn. Jetzt hier, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, ich werde mal nachfragen. Irgendwann an gegebener Stelle, zu gegebener Zeit. Letzte spannende Sache, wenn tatsächlich alle Nominierungen so durchgehen, wie sie jetzt hier gerade genannt wurden, dann darf die Lagenstaffel von den Europameisterschaften bei den Weltmeisterschaften wieder antreten. Noelle, Lena, Yara und Linda allesamt mit Normzeiten und könnten damit das Erfolgsquartett, die Erfolgsstory nochmal um ein Kapitel erweitern. Und dann möchte ich die Einzelbetrachtung mit einer Honorable Mention abschließen, nämlich mit Daniel Ohlenberg bzw. dem Osnabrücker Team. Denn Daniel hatte eine wirklich starke Junioren-Europameisterschaft letztes Jahr schon gehabt. Dieses Jahr wieder, liefert auf Bestzeitniveau ab, zuverlässige Performance in den Staffeln, in den Einzelnen über die 100, 200 Meter Freistil. Schwimmt sich ins Halbfinale vor, schwimmt über die 100 Meter Delfin in neuer Bestzeit, erreicht von 4 deutschen Startern als einziger das Halbfinale über die 100 Meter Delfin. Gleiches wie über die 200 Meter Freistil, auch dort als einziger deutscher Starter bis ins Halbfinale vorgedrungen. Absolute tolle Performance. Gleiches gilt für Fabio Berendez, die beiden Sportler von Janina Braun dort in Osnabrück. Fabio schwimmt dreimal Brustbestzeit über die 50, 100, 200 Meter, verpasst das Halbfinale über die 100 Meter als Achter, weil er der drittschnellste Deutsche ist. 1:01.79 seine Zeit, also auch nur 29 Hundertstel über der Norm für die Junioren-Weltmeisterschaften geblieben. Dort nochmal in Niedersachsen echt eine kleine, aber feine Erfolgsstory geschrieben. Und damit können wir, glaube ich, ein solides Fazit ziehen dieser Junioren-Europameisterschaften. Wir gratulieren am Ende des Quali-Zeitraums 12 Sportlerinnen und Sportlern zur Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaften. Wir gratulieren Subai zur Normunterbietung während der deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Wer am Ende tatsächlich im Team nach Otto Penn sein wird, das werden wir sicherlich in den kommenden Wochen erfahren. Ansonsten eine durchgängig, und das ist mir wichtig hier als Endnote nochmal mitzugeben, es war eine durchgängig starke Performance. Viele, viele Leistungen auf Bestzeitniveau, an Bestzeitniveau, knapp drunter, knapp drüber, einige auch deutlich drunter, habe ich gerade nochmal einen Sportler auch genannt mit Fabio über die Bruststrecken, der da echt abgeliefert hat. Möchte jetzt hier, tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden vergesse, und nur ganz, ganz wenige Ausfälle. Und ich glaube, damit können wir uns echt glücklich schätzen und happy schätzen. Das war beileibe nicht immer so gewesen, aber das hat sich im Vergleich von Vilnius jetzt auch zu Chamorin echt stabilisiert auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wo die Sportlerinnen und Sportler in der Lage sind, beim Saisonhöhepunkt ihre Leistung auch abzurufen. Wo die dann im internationalen Maßstab liegt, hat man relativ wenig in der Hand. Dafür performen die anderen Nationen auch stark, die schlafen nicht und müssen mit ihren eigenen Baustellen klarkommen, so wie wir im Deutschen Schwimmverband auch mit den eigenen Baustellen klarkommen müssen. Summa summarum, ein Meeting, das echt Bock gemacht hat, super viele Emotionen, auch abseits des Beckens, so tolle Bilder, so viel Lachen, so viel Freude, so viel Spaß, der dort transportiert wird und übertragen wird. Das macht richtig Laune auf mehr. Und ich hoffe, dass sich all diese Lockerheit, all diese Jugendlichkeit, all diese Emotionalität in den Erwachsenenbereich mit rüberträgt zu, da kommen ja noch ein paar Sachen, Kurzbahn-Europameisterschaften, zur EM im nächsten Jahr und so weiter und so fort. Also da ist more to come, wie es so schön heißt. Und wir haben mit vielen, vielen jungen Jahrgängen, gerade auch bei dem Jahrgang 2009, bei den Frauen, bei den Männern echt reichlich Potenzial, die dort nachschieben und den Älteren in ihrem Juniorenbereich dort Feuer unterm Hintern machen. Ende bei den Junioren. Wir kommen zu den Erwachsenen und damit zu den News der vergangenen Woche. Und die News der vergangenen Woche drehen sich um die Weltmeisterschaften in Singapur, denn dort geht es schon bald los, nämlich nächste Woche mit den Starts im Freiwasser. Vom 15. bis 20.07. finden dort die Freiwasserwettbewerbe statt. Dienstag bis Sonntag haltet euch auf den Kanälen auf dem Laufenden, das wird die ersten Edelmetallentscheidungen dort geben in Südostasien. Weiterhin hat der DSV die Meldungen der DSV-Aktiven veröffentlicht und eine wichtige Notiz war dabei. Julia Mozinski verzichtet nämlich auf ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen. Damit verzichtet auch der DSV auf die Firma 200 Freistil-Staffel bei den Frauen. Und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber damit passieren ein paar gute Dinge. Nämlich, Maja Werner bekommt einen weiteren Einzelstart über die 200 Meter Freistil. Zudem hat sie über die 800 Meter Freistil bei der U23 EM auch die Weltmeisterschaftsnorm in Singapur unterboten. Da macht man jetzt eine Ausnahme und sagt, okay, nicht im offiziellen Quali-Zeitraum die WM-Norm geschwommen, aber die Plätze sind noch frei, also melden wir das. Bin ich immer dafür zu haben und möchte jetzt nicht sagen, ja, aber früher ging das, gab's das auch nicht. Ja, das war früher. Das soll uns doch bitte nicht davon abhalten, es jetzt besser zu machen. Chico, bin ich total fein mit. Bitte, 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 gebt die Wettkampferfahrung in diesen jungen Jahren auf der größtmöglichen Bühne mit. Und es passiert was Gutes bei Isabel Gose, die nach ihren Freiwasserstarts jetzt deutlich mehr Fokus auf die Einzelstarts legen kann, von der zusätzlichen körperlichen Belastung über die Firma 200 Freistilstaffel befreit worden ist damit, die sie ja in den vergangenen Jahren auch maßgeblich auf ihren Schultern mitgetragen hat. Auch das könnte sich positiv auf die Kurzbahn-Weltmeisterinnen und auf ihre Ergebnisse auswirken. Soweit in aller Kürze die News zu Singapur. Und die halten wir vor allen Dingen deshalb so kurz, weil zum einen die Redezeit hier echt schon deutlich überschritten ist. Ich habe gesagt, irgendwas 60 bis 120 Minuten. Sind wir ja im Rahmen drin. Korridor war aber auch maximal weit. Wir beenden die Folge mit dem Wettkampfausblick auf Singapur, die Weltmeisterschaften. In Hamburg gibt es die Hamburger Meisterschaften, in Brandenburg die Brandenburger Landesmeisterschaften und in Kiel das Finale im Nordostseepokal unter anderem. Geht dort vielleicht mal vorbei und seht den einen oder anderen, der bei den, also in Hamburg, in Brandenburg, der bei den internationalen Events dabei gewesen ist oder noch dabei sein wird. Und beim Nordostseepokal in Kiel geht es dann bei den ganz jungen Sportlerinnen und Sportlern um die Wette, wer als erstes anschlägt. Nächste Woche, so, jetzt aufpassen. Nächste Woche wird es ein kurzes Zwischenspiel geben. Fragt mich noch nicht genau nach dem Inhalt. Schauen wir mal, was da so passiert. Bevor wir uns dann in der Woche drauf mit der WM-Vorschau auseinandersetzen werden. Am Samstag, am 19. gibt es nämlich einen Termin mit mir und einem Überraschungsgast. Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird, ich bin mega hyped auf die Episode, auf die WM-Vorschau. Ich habe da echt Bock drauf. Das wird nämlich ein richtig unterhaltsames Ding. Wird gut, kann ich schon mal versprechen. Und das wird auch nicht lange hier im Aufnahmekasten dann verweilen. Ich plane eigentlich, das dann so rund um den 22., 23. Juli zu veröffentlichen, damit ihr rechtzeitig im Vorlauf zur WM informiert seid über alle deutschen Starts und euch in bester Unterhaltungsmanier in diesem Duo, das dann hier auftreten wird, das sich vielleicht noch das ein oder andere Mal mehr findet, unterhalten lassen könnt. In diesem Sinne, diese Unterhaltungsshow für heute ist vorbei. Es war mir eine Freude, selbiges mit euch zu tun. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, geht ein bisschen schwimmen, wenn die Sonne das zulässt. Und ansonsten gilt wie immer, seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!